Guten Morgen miteinander. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch etwas erzählen, was mir zwischen dem letzten Mal, wo ich da war, und heute passiert ist. Etwas Wunderschönes. Und ich Ihnen auch sagen, also als Ermutigung auch zum Betten. Ich bin aus hellheiterem Himmel von einer Frau. Hat mich angerufen und gesagt, ob ich auch Beerdigungen mache. Ich habe die Frau nicht gekannt. Ja, sie haben mich vor 3 Jahren gehört an einer Trauung. Und die Predigt hat ihr so gefallen. Und jetzt sei ihr Mann gestorben. Ob ich ihn auch beerdigen. Dann hat sie mir etwas erzählt, dann bin ich stutzig geworden. Der Mann war nicht gläubig. Und dann bin ich noch etwas zögerlich beim Beerdigen. Ich bin nie ein Zeremonienmeister, der dann nachher alles Mögliche vom Himmel ab sagt über einen Menschen, der gar nicht stimmt. Und ich sagte, ja, müssen wir zuerst zusammensitzen. Dann bin ich zu einer auf Walliselle gefahren. Das war eine berühmte Familie, Geschäftsleute, reich. Hat man schon gesehen am Haus, wo sie wohnen. Klemmt es einem fast ein bisschen, wenn man so als normaler Bürger dann so in eine Villa reinkommt. Und dann fängt die Frau an zu erzählen. Klar, gläubige, wunderbar strahlende Frau. Und 2 Kinder neben dir, oder Erwachsene. Ein Sohn und eine Tochter. Und die Frau fängt an zu erzählen, sie sei, wo sie etwa 5 Jahre geheiratet sind, zum Glauben gekommen durch einen 4-jährigen Bub. Habe ich noch nie gehört, dass das passiert. Ich habe gerade vorher gedacht, wo die Kinder raus sind. Das ist das zukünftige Kapital, das die Gemeinde hat. Dann habe ich gesagt, ja, wie kann ein 4-jähriger sie zum Glauben führen? Ja, der war der Freund von meinem Bub, der Sohn, der jetzt eben erwachsen ist, der von meinem Bub. Und der war einfach anders. Immer wenn der da war, war Friede in unserer Familie. Der hat anders gespielt mit meinem Sohn. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn eigentlich bei dir los? Dann sagt er, ja, er glaube an Jesus. Und wenn sie mehr wissen wollen, sollte sie mal heimkommen zu ihnen. Hat er die Frau heimgebracht zu seinen Eltern? Und die haben ihr den Weg zeigen zu Jesus und ist klar zum Glauben gekommen. Der Mann war misstrauisch. Der hat gesagt, jetzt bist du, glaube ich, in eine Sekte geraten. Und nach etwa 2 Jahren hat er den Widerstand aufgegeben, wo er gemerkt hat, wie die Frau sich positiv verändert hat. Und dann sagt sie mir, schauen Sie, ich habe 37 Jahre lang gebetet für meinen Mann. 37 Jahre und es ist nichts passiert. Er hat nie mitkommen in die Gemeinde, höchstens an einer Weihnacht oder Ostern, aber sonst nie. Gang du. Das Schönste war, dass er die Erziehung der Kinder mir überlassen hat. Und darum sind die auch zum Glauben gekommen. Und jetzt ist Folgendes passiert: Der Mann hat Krebs bekommen. Einen schlimmen Krebs. Und wo es zum Ende zugegangen ist, hat er wahnsinnig Schmerzen gehabt. Und einem Tag, wo es ihm so schlecht gegangen ist, hat er seine Frau angeschaut und gesagt, Anni, hilf mir doch! Dann sagt die, ich kann dir nicht helfen. Der Einzige, der dir helfen kann, ist Jesus. Und dann muss er mit Jesus angefangen haben zu reden. Auf einmal schreit er plötzlich, ich will nicht in die Hölle, ich will zu Jesus. Sagt er. Am anderen Tag ist die Tochter besuchen, schon fast am Totenbett, also es ist wirklich zu Ende gegangen. Dann sagt er zu seiner Tochter, wir sehen uns dann im Himmel wieder. Hat er schon Gewissheit gehabt, ich darf zu Jesus. Und sein allerletztes Wort, bevor er gestorben ist, sei sie Jesus. Die haben mir das so erzählt. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich die Beerdigung natürlich gern. Aber dann müsst ihr erzählen, von dem, was passiert ist. Dann haben die Beerdigung gründlich vorbereitet. Sie haben eine Musikgruppe von der Pfimi Uster genommen, bittet zu kommen. Sie geht dort in die Gemeinde. Und die haben ein wunderschönes Musikprogramm zusammengestellt. Nicht Extremes, sondern wirklich singige Lieder, schön. Die beiden Tochter und Sohn, die haben einen langen Lebenslauf vorgelesen. Und dann habe ich predigt und evangelisiert, was das Zeug hält. Die Kirche in Wallisellen war gestossen voll, weil eine bekannte Familie war in Wallisellen. Gestossen voll. Und ich habe einfach von Jesus erzählt. Und von dem, was dem Mann passiert ist, im letzten Moment von seinem Leben. Vom Verbrecher vom Kreuz, der das in den letzten paar Stunden gemacht hat und so weiter. Man weiß ja an einer Beerdigung nicht, was bleibt. Aber ich denke, so 80% von denen, die da waren, sind Ungläubige gewesen. Dann bin ich gespannt, was passiert am Leitmahl. Und sagt mir nachher die Bandleaderin, der Sigrist sei nachher zu ihr gekommen, wo wir es aufgeräumt hatten, sei zu ihr gekommen, ein alter Mann, ein alter Sigrist von dieser Kirche, und gesagt, so eine schöne Beerdigung habe ich jetzt noch nie erlebt. Sei ein alter Sigrist, der gemerkt hat, wenn das Evangelium verkündet wird, dann wird es lebendig. Und was mich am meisten nachher überrascht hat, ist die Familie, wie sich die in die Gäste hineingemischt haben und Gespräche hatten, noch und noch. Und gesagt, also, was da geblieben ist bei diesen Leuten, das ist gewaltig. Also ich habe das erzählt, wegen dem vierjährigen Bub, dass niemand mehr sagt, ja, mit Kind kann man ja nichts anfangen. Wenn die dann einmal erwachsen sind, dann sollen sie zum Glauben kommen. Kinder können schon sehr früh das Evangelium aufnehmen und lernen, anders zu leben. Und ich habe es wegen diesen 37 Jahren gesagt, wo die Frau gebetet hat. Ich weiss nicht, vielleicht ist eine Frau oder ein Mann da, der schon ellenlang betet für ihren Mann oder ihre Frau und sagt, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Es ist nie Hopfen und Malz verloren. Jesus kann, was wir nicht können. Einfach so als Ermutigung, ein bisschen zum Anfang. Und jetzt gehen wir zu dem Text oder die Fortsetzung von dem Text, den Pius vorhin vorgelesen hat. Wir haben am letzten Donnerstag Uffert gehabt. Und ist interessant, Uffert wird fast nicht mehr gefeiert unter den Gläubigen. Meine Frau studiert einmal Zeitung bei der Inserat und schaut, wer hat alles wo Gottesdienst. Sie hat mir gesagt, in ganz Schaffhausen hat es keine einzige Freikirche gehabt, außer unsere. Wir sind in der Rishona Schaffhausen. Alle anderen haben keinen Gottesdienst. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Ein Prediger hat mir letzten Dienstag gesagt, er habe 14 Mal über Uffert predigen in seiner Kirche. Und mit der Zeit wissen wir nicht mehr, was soll man denn Neues erzählen. Weil es eigentlich wenig Text gibt über die Uffert. Und dann lässt man es halt weg. Am nächsten Sonntag ist ja wieder die Predigt. Und darum habe ich gefunden, ich möchte gerne nochmal einen Rückblick auf die Uffert machen. Und zwar auf einen komischen Text, der mit Uffert zu tun hat. Der Text steht am Schluss vom Lukas-Evangelium. Der Lukas ist ja der Einzige, der von der Uffert berichtet hat. Der Matthäus berichtet zwar vom Missionsbefehl, aber der hat Jesus, den Jünger, in Galiläa auf einem Berg gesagt. Und Uffert war in Jerusalem, im Mühlberg, in Bethanien. Der Markus hat den Missionsbefehl gebracht, wo Jesus am Essen war mit den Jüngern. Der Johannes hat überhaupt nichts von Uffert berichtet. Der hat gesagt am Schluss, in seinem letzten Vers, es gäbe noch viel zu erzählen, aber dann müsste man eine riesige Bibliothek machen daraus. Der Einzige, der von der Auferstehung berichtet hat, ist der Lukas. Und zwar nicht nur in Apostelgeschichte, der Text, den der Pius gelesen hat, sondern auch am Schluss vom Evangelium. Und jetzt lese ich den Vers, wo ich gerne ein bisschen darüber etwas sagen möchte. Lukas 24, Vers 52. Das ist eigentlich die Fortsetzung von dem, was der Pius gelesen hat. Dort, wo Jesus aufgehoben worden ist. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie gingen immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und zu danken. Was mich stutzig gemacht hat, ist das Wort voller Freude. Jetzt haben sie Abschied müssen nehmen vom grössten, vom herrlichsten Mensch, den sie je erlebt haben. Und es heisst da, sie haben voller Freude Abschied genommen. Ich will die Witwe sehen, die ihren Mann verliert und dann voller Freude heimgeht. Da geht man doch mit Tränen heim. Aber nicht voller Freude. Das hat mich stutzig gemacht und ich bin dieser Frage ein bisschen nachgegangen. Ich will aber zuerst ein bisschen von den Schwierigkeiten, die Menschen, die nicht an Jesus glauben, haben, mit aufhört. Und zwar, hast du da, ja. Freude beim Abschied wie eigenartig, so habe ich den Titel überschrieben. Ich habe noch mal ein bisschen Zeitungen gewälzt, letzte Woche, um aufhört herum. Dann ist mir eins von der Neuen Zürich Zeitung in die Finger gekommen. Jesus tritt ab, die Unvernunft bleibt. Und der Schreiber von dem Artikel, der hat dann nachher geschrieben, ja, das glaube ich ja praktisch nicht mehr, nicht nur an Uffert, sondern überhaupt an die Bibel, an Gott. Aber es sei dann nicht so, dass die Religiosität verschwunden sei, sondern sie finde nach wie vor statt, aber nicht mehr in der Kirche, sondern bei Scharlatanen sogar, manchmal und so. Das ist die Botschaft von der Neuen Zürich Zeitung. Und dann habe ich etwas gefunden von der Avenir Swiss Denkfabrik. Und die haben Folgendes geschrieben. Sie schlägt vor, dass man die religiöse Viertig aufhebt und sie den Arbeitnehmenden als flexible freie Tage zur Verfügung stellen. Denn, so sagt Avenir Swiss, Ökonom Fabian Schnell, für die allermeisten haben die Feiertage die religiöse Bedeutung verloren. Und dann habe ich einen anderen Artikel entdeckt, die haben einmal ausgerechnet, was ein Aufwand der Volkswirtschaft Kosten bringt. Weil niemand mehr schafft. Und die sind auf etwa 1 Milliarde gekommen in der ganzen Schweiz. Darum sollte man sie abschaffen eigentlich. Wir müssen doch können schaffen. Und wir müssen doch können verdienen. Und produzieren. So weit sind wir heute. Weil Gott immer mehr verschwindet aus dem alltäglichen Leben. Dann kann man auch mit diesen Festen nicht mehr anfangen. Es ist ja interessant, wie Fest ein Gefälle haben. Am meisten wird Weihnachten gefeiert, weil es dort am lukrativsten ist finanziell. Weihnachten, das kann man sich vorstellen. Ein Kind ist geboren, in primitiven Verhältnissen, und das ist zu einem grossen Mann geworden. Darum feiern wir Weihnachten. Karfreitag, dass einer gestorben ist, das akzeptiert man auch noch. Aber ob das wirklich der Sohn Gottes war und ob der wirklich sterben musste, darum wird diskutiert. Sogar unter Theologen. Stellvertretende Opfer von Jesus, das ist heute nicht mehr modern. So wird in der modernen Theologie argumentiert. Ostern sowieso problematisch. Wie kann ein Toter wieder zurückkommen? Schon die Pharisäer haben das vorgemacht. Wo die Soldaten gekommen sind und gesagt haben, er ist auferstanden, er ist nicht mehr da im Grab. Dann haben sie gesagt, sagen die Jünger, haben ihn gestohlen. Und so gehen Märle weiter bis heute. Einer, der tot ist, ist tot. Der kommt nicht zurück. Die Verlegenheit nimmt immer mehr zu und dann kommt Aufwand. Kann man überhaupt nicht mehr anfangen. Dass da einer in den Himmel aufgehoben worden ist, das geht doch nicht. Und dann kommt Pfingsten und dort ist sowieso alles unsichtbar mit dem Heiligen Geist. Es wird immer mehr verflacht. Ich würde gerne die Frage aufrufen, warum so spektakulär? Ich habe das Bild gefunden von einem Maler. Leider habe ich es nicht herausgefunden im Internet, von wem das gemalt ist. Der hat probiert, mal die Schar von den 11 Jüngern, der 12. hat ja schon nicht mehr gelebt, der Judas, der hat sich das Leben genommen, die Schar von den 11 Jüngern zu zeichnen und Jesus, wo, im Moment, wo er abgehoben wird, in den Himmel. Wieso macht das Jesus so spektakulär? Er war ja vorher schon ein paar Mal verschwunden. Die Emmaus-Jünger haben ihn zum Nacht eingeladen. Und als er das Brot gebrochen hat, haben sie gemerkt, das ist ja der. Und dann war er plötzlich nicht mehr da. Oder die Jünger am Osterabend. Bei verschlossenen Türen, Jesus plötzlich da, gibt ihnen eine Botschaft und nachher ist er verschwunden. Hätte er doch auch können. Adieu, ich gehe jetzt. Warum so spektakulär? Hat denn Jesus nicht gewusst, dass der Himmel nicht oben ist? Kommen wir nachher noch auf. Was ist denn der Himmel eigentlich? Hat denn Jesus nicht können sagen zu den Jüngern, ob die Erde ist im Fall eine Kugel? Und ich gehe jetzt einfach in die unsichtbare Welt zurück. Warum macht das so spektakulär? Ich habe Ihnen mal das Weltbild mitgebracht, das gegolten hat zur Zeit von Jesus. So hat man sich die Welt vorgestellt. Man hat sie sich vorgestellt als eine Platte mit Erde und Meer und dann höhere Berge und flachere Berge und so. Das war die Vorstellung von damals. Und dann hat es ein Himmelsgewölbe gehabt. So lesen wir es im Schöpfungsbericht und in der Sintflut, dass der Himmel die Schleusen aufgemacht hat. Da haben wir sich vorgestellt, oben dran ist Wasser und bei der Sintflut sind dort die Fenster aufgegangen und das Wasser ist auch noch runtergefallen. So hat man sich die Erde vorgestellt. Dann habe ich gestern ein lustiges Bild gefunden. Man hat sich vorgestellt, die Platte, die muss irgendwann ins Sand gehen. Und dann kann das Schiff einfach das Loch haben. Und unten ist der Drache, der, wo sie erwartet und frisst. So hat man sich das vorgestellt, früher noch. Und jetzt unterstützt Jesus den Glauben der Jünger. Angenommen, Jesus ist da auf dem Ölberg da. Und jetzt wird er plötzlich aufgehoben und für die Jünger ist klar, ja, da oben ist irgendwo der Himmel. Jetzt geht er rauf. Dabei hat ja Jesus die Welt geschaffen. Das heisst in Kolosser 1, er war der Ausführende von der Schöpfung. Der hat doch gewusst, dass er Kugel ist. Der hat doch gewusst, dass wir nicht der einzige Himmelskörper sind. Und dass die Sterne nicht einfach da oben am Himmelsgewölbe hängen. So hat man sich vorgestellt, die sind da am Himmelsgewölbe angebracht. Und die Sonne, die geht von da, läuft sie über das Himmelsgewölbe. So hat man sich das vorgestellt. Und Jesus unterstützt ihren naturwissenschaftlichen Glauben von damals. Habe ich mich gewundert. Wieso das? Ich denke, der tiefste Grund ist, dass Gott sich Jesus sich aufs Fassungsvermögen der Jünger einstellt. Wenn Sie sich das mal vorstellen, wenn Jesus in den letzten paar Stunden von seinem Erdendasein gesagt hätte, unsere Erde ist dann im Fall nicht so, wie ihr glaubt, sondern es ist eine Kugel und die dreht sich, die Erde. Und die Sonne ist immer am gleichen Ort. Wenn er ihnen naturwissenschaftlichen Unterricht gegeben hätte, die wären nicht mehr rausgekommen. Die Kirche hat ja das Weltbild jahrhundertelang verteidigt. Und wo der Galileo Galilei aufgetreten ist und gesagt hat, das ist im Fall nicht so, wie ihr geglaubt habt, sondern die Erde dreht sich. Dann haben sie ihn fast gesteinigt. Und er musste wieder rufen, dass sie ihn nicht dort haben. So tief war das drin bei den Menschen, wie es läuft. Für mich ist eine wichtige Botschaft darin versteckt, Gott überfordert uns nicht mit unserem Wissen. Gott überfordert überhaupt nie. Er berücksichtigt unser Fassungsvermögen und stellt sich auf das ein. Ich denke, es gibt ja so neueste Aufnahmen vom Hubble-Teleskop und von anderen, die aufgeschickt worden sind. Also wir wissen nicht so viel vom Weltall. Keine Ahnung, keine Ahnung. Und wenn wir einmal in der Herrlichkeit angekommen sind und dann Unterricht bekommen, wie es wirklich aussieht in dem Weltall, dann werden wir noch viel mehr staunen. Dann ist nicht nur staunen, frage ich mich, wie ist das nun gekommen, dass er mich geholt hat, über das staune ich schon lange, sondern wir werden staunen über die Herrlichkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Aber im Moment ist das Wissen, der Wissensstand, den wir haben, Wissenschaftler kommen sich manchmal sehr, sehr wichtig vor. Wir haben jetzt im Fall die letzte Weisheit. Das ist erst ein Bruchteil davon. Was ist denn der Himmel? Ich will die zwei Begriffe, die die Bibel nennt, herausgreifen. Der Himmel ist erstens ein Sammelbegriff für die unsichtbare Welt. Neben dieser sichtbaren Welt, also jetzt, wo ich euch sehe, die Stühle sehe, das Haus sehe, ich war froh, als ich hochgelaufen bin vom Bus, und ich das große Schild FEG gesehen habe, da habe ich gewusst, ja, ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Das ist die sichtbare Welt, die wir vor Augen haben. Und dann gibt es aber genauso, wie es die sichtbare gibt, gibt es eine unsichtbare Welt, die unseren Augen noch verborgen ist. Und da... Die unsichtbare Welt kann man mit Himmel bezeichnen. Darum kann Jesus auch aus der sichtbaren Welt einfach so verschwunden sein an Ostern, oh, Abend. Oder an Himmelfahrt. Er, als der, der die Welt geschaffen hat, hat die Himmelfahrt eigentlich nicht nötig gehabt. Er hat gewusst, ich wechsle einfach in die unsichtbare Welt. Aber die Jünger haben die Himmelfahrt nötig gehabt, dass sie gemerkt haben, jetzt gilt es definitiv. Wenn er einfach wieder verschwunden wäre, dann hätte er gedacht, ja, morgen kommt er dann wieder oder übermorgen. Für sie war klar, das war's. Jetzt geht er in den Himmel, jetzt geht er in die unsichtbare Welt. Der Himmel ist aber mehr als die unsichtbare Welt. Der Himmel ist auch irgendwo ein Ort, wo ich Ihnen nicht sagen kann, wo. Ein Ort, wo der Regierungssitz ist von Gott. Wo alle Fäden zusammenlaufen. Wir haben eine eindrückliche Geschichte in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 4 und 5. Wenn Sie mal 2 Minuten oder 3 Fahrungen haben heute. Nehmen Sie mal die Bibel für und lesen Sie Offenbarung 4 und 5. So etwas Eindrückliches, wie es in dieser unsichtbaren Welt aussieht. Da sieht man einen Thron und auf dem Thron saß und dann kommt nichts. Der Luther hat dann übersetzt, einer auf dem Thron saß, heisst es eigentlich. Einer. Weil es keinen Sinn gibt, einfach saß. Gott, der Vater im Himmel, können wir nie sehen. Das sagt die Bibel an verschiedensten Stellen. Gott kann man nicht sehen. Er ist unsichtbar und bleibt unsichtbar. Die sichtbare Seite von Gott ist Jesus. Und dann ist noch der Heilige Geist, der auch wieder nicht sichtbar ist. Wo einfach wirkt, eine Kraft. Aber der einzige Gott in der Dreieinigkeit, wo wir werden sehen, ist Jesus. Und in dieser Geschichte, Offenbarung 4 und 5, dort suchen sie einen, der in der Lage ist, der würdig ist, um die Weltgeschichte zu entführen. Und sie finden keinen. Weder im Himmel, heisst dort, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Keine gefunden worden, wo in der Lage ist, Siegel aufzubrechen, wo das Ende eigentlich einleitet. Und der Johannes, der das alles gesehen hat, der fängt an zu prägen. Dann kommt einer von den Ältesten, das ist alles so, alles beschrieben dort. Dann kommt einer von den Ältesten zu einem und sagt, du musst nicht prägen, er ist gefunden worden. Und plötzlich sieht er vor dem Thron ein Lamm, wie wenn es geschlachtet wäre. Das ist das Bild für Jesus, wo in alle Ewigkeit gilt. Das Wundmal von Jesus wird er auch in der Ewigkeit tragen, damit man nie zum Staunen auskommt, dass er uns gerettet hat. Er sieht Jesus als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und Jesus ist der Einzige, der würdig ist, Ziegel aufzubrechen und die Weltgeschichte zum Ende zu führen. Und dann gibt es einen wunderschönen Gesang. Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Dank. Und es sind Menschen aus allen Stämmen und Nationen und Sprachen vor dem Thron, die mitsingen und ihn arbeiten. Das muss gewaltig tönen. Ich bin froh geworden in dem Gedanken, dass Jesus sich so auf die Ebene der Jünger runtergelassen hat, um ihnen etwas klar zu machen. Jetzt gilt es endgültig. Aber jetzt wollen wir dieser Frage nachgehen. Wieso haben sie Freude, die Jünger, beim Abschied von Jesus? Da kommt ein Wort vor, das vor allem die junge Generation x-mal braucht. Mega. Das war mega schön. Und das Wort kommt viermal vor im Neuen Testament, das Wort mega. Unter anderem auch in unserem Text. Es kommt vor im Lukas 2, wo die Engel zu den Hirten kommen und die Hirte oder der Hirte sagt, ich verkündige euch mega Freude, eine große Freude. Dort kommt es zum ersten Mal vor. Das zweite Mal kommt es vor in Matthäus 2, Vers 10. Die Weisen, als sie den Stern sahen, wurden mega froh. Dort kommt es auch vor. Es kommt das dritte Mal vor in Matthäus ganz am Schluss. Die Frauen gingen weg vom Grab mit Furcht und mega Freude. Auch dort kommt es vor. Und dann kommt es eben vor in unserem Text. Sie beteten Jesus an und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Jetzt aber eben, die Freude bei einem Abschied, die ist eigentlich nicht logisch. Wir müssen denken, jetzt gehen sie heim, bedrückt. Jetzt ist schon nicht mehr da. Ja, was machen wir jetzt? Sie gehen mit mega Freude heim. Und ich habe mir mal zuerst einen negativen Grund notiert, den ich gerade wieder verwerfe. Endlich ist er weg. Denken Sie an einen unangenehmen Besuch daheim. Der kommt unangemeldet, ist da. Sie sind zwar eigentlich beschäftigt, sie könnten jetzt kein Gesuch brauchen. Und sie warten darauf, bis er endlich mal geht. Soll ich jetzt etwas Komisches sagen? Als unsere Kinder noch klein waren und meine Eltern noch gelebt haben, dann sind es etwa die jetzt zu Besuch gekommen, vielleicht ein paar Tage, eine Woche. Und wo sie gegangen sind, haben wir einmal auch ein bisschen aufgeschnauft. Jetzt haben wir wieder normale Familie. Jetzt geht es uns ähnlich. Wir kommen zu Besuch und die Leute sind froh, wenn wir wieder gehen. Das trifft uns nicht. Da sind wir nicht traurig drüber. Das ist einfach der Lauf des Lebens. Ich hatte kürzlich eine Beerdigung von einem anderen, als ich erzählt habe. Interessanterweise auch wieder zwei Wallisellen. Da ist eine Frau, der Mann war eben gerade gestorben, hat zwei Töchter. Eine ist geheiratet, die andere ist ledig. Und die essen jeden Abend miteinander zu Nacht. Wohnen nebeneinander, eine in der grossen Villa, die andere nebenzu, wo wir extra bauen haben, auch eine reiche Familie. Und die haben so ein enges Verhältnis, dass ich es fast nicht glauben konnte. so etwas von harmonisch. Das musste ich einfach zur Kenntnis nehmen. Gibt es auch. Ich war einmal froh, wenn ich wieder allein bin oder konnte mit meiner Frau zusammen regieren. Der kritische Punkt, wenn meine Eltern uns besuchten, der kritische Punkt war, wenn sie wieder gegangen sind. Nein, ich muss anders sagen. Wenn sie zu Besuch gekommen sind oder wenn sie unsere Kinder abgeholt haben, dann haben die Kinder nicht gewusst, ob wir jetzt den Eltern folgen oder den Großeltern. Und das haben die Kinder wunderbar ausgenutzt. Dann haben sie am blödsten da, wenn alle da waren. Dann haben wir wieder müssen, nachher wieder müssen, die Wogen glätten. Aber das ist nur so en passant. Aber wir suchen einmal positive Gründe. Warum haben die Jünger Freude gehabt, nachdem Jesus sie verloren hat? Kommt ihnen ein Gedanke. Aha. Er hat gesagt, der Tröster komme, der Heilige Geist, den mache ich dann weiter. Ja, das ist ein schöner Grund. Ich komme nachher auch noch. Ich habe mir 6 Gründe aufgeschrieben, die hätte können zutreffen. Aha. Jesus hat ja gesagt, ich komme gleich wieder. Wir sollen parat sein, so wie ein Dieb in der Nacht, kommen wir plötzlich wieder. Das könnte ein weiterer Grund sein, ja. Aha, sie haben sich gefreut für Jesus, dass er hätte können zum Vater zurückkehren. Weiter. Aha, etwas Neues kommt. Das ist jetzt der Doppelpunkt. Jetzt geht es dann anders weiter. Ja? Wunderbar. Ich denke, darf ich die Frage überhaupt stellen? Ich kenne sie ja zu wenig. Ob da gerade so spontane Reaktionen kommen. Ich habe mir 6 Punkte aufgeschrieben, die zum Teil schon gesagt worden sind. Freude, weil Jesus ohnehin ja bald zurückkommt. In Johannes 14, bei der Abschiedsrede im Johannesevangelium, hat Jesus gesagt, ich gehe, um euch eine Stätte zuzubereiten, dann komme ich wieder, um euch zu holen. Das ist einer der Gründe. Er kommt ja gleich wieder. Und dann geht es für uns los. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, weil Jesus da ist, einfach unsichtbar. So hat er es gesagt beim Abschied. Ich bin bei euch, wie viel? Alle Tage. Bis an der Weltende. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Doch um die Frage vom Heiligen Geist rein. Er hat ja den Jüngern auch in den Abschiedsreden gesagt, ich muss gehen. Dann kommt einer, der mehr kann als ich. Der Heilige Geist kann mehr als Jesus können, als Menschensohn. Als Menschensohn war er an unsere Gesetze gebunden. Er hat Hunger bekommen, er hat Durst gehabt, er hat müssen essen, er hat müssen schlafen. Er konnte schlafen, sogar im grössten Sturm auf dem See. Das ist der Mensch, Jesus, der Menschensohn. Und dann sagt er, der Heilige Geist, der kann Sachen, die ich nicht konnte. Der Heilige Geist hat aber auch Sachen gehabt, die nur Jesus konnte. Der Heilige Geist hat uns nicht erlösen können. Es hat einen Mensch gebraucht, ohne Sünde, wo man hätte an ein Kreuz nageln können, als Zeichen, Gott vergibt euch eure Schuld. Von daher ist die Dreieinigkeit nicht einfach alles das Gleiche. Jeder Teil der Dreieinigkeit hat eine besondere Aufgabe. Und darum sagt Jesus, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Der kann in Egeri sein und kann bei uns in Schaffhausen sein gleichzeitig. Der kann überall sein. Der kann sogar in unser Herz hineinschlüpfen. Beim Zahnarzt zum Beispiel. Wenn man so am Schwitzen ist, jetzt geht es dann los, jetzt bringt er die Spritze dann. Oder bei der Fahrprüfung. Oder sonst bei Sachen, die mir schwerfallen. Er schlüpft in uns rein. Etwas, was Jesus nicht erkennen. Also, das Dritte, was ich aufgeschrieben habe, haben sie gesagt, weil es ihm am anderen Ort besser geht. das wäre die Freude für den, der gegangen ist. Ich sage das immer wieder an Beerdigung von Gläubigen. Mir sind Beerdigungen von Gläubigen manchmal zu traurig. Da fehlt mir die Hoffnung. Da fehlt mir die Freude für den, der gehen musste. Der, der jetzt keine Schmerzen mehr hat, kein Leid mehr kennt, keine Tränen. Oder die. Die haben es schöner als wir. Wir haben in unserem Hauskreis haben wir einen Mann, der schizophren ist. Der beschäftigt sich viel mit dem Sterben. Und ich muss ihn immer wieder trösten. Du glaubst doch an Jesus. Und du bist dabei am Ziel. Ja, und habe ich dann keine Schizophrenie mehr? Natürlich nicht. Keine Krankheit. Alles ist weg. Natürlich darf man trauern, wenn man einen lieben Mensch verloren hat. Und alle Tränen sind erlaubt. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Die sind erlaubt. Wir dürfen traurig sein. Aber nicht nur traurig, bitte. Ich bin einmal in der Beerdigung von einem bekannten Prediger, der mit über 80 gestorben ist. Und die Predigt war so traurig, so schade, dass er nicht mehr da ist. Was haben wir doch verloren? Hey, nochmal dürfen wir mit 80 nicht sterben, wenn man gläubig ist, habe ich gedacht. Ich bin heimgegangen und habe Beerdigungsunterlagen von mir überarbeitet. Und gesagt, ich wette, dass an meiner Beerdigung ein Siegesfeier stattfindet. Weil Jesus mit dem unmöglichen Typ fertig geworden ist. Das ist doch Grund, Jesus zu loben und zu ehren, weil er das fertig gebracht hat. Freude für den oder die, der gegangen ist. Stell mir das etwa mal vor. Der triumphale Einzug von Jesus, wo er zurückgekehrt ist in den Himmel. Wow, das muss ein Fest gewesen sein. Und er ist ja nicht einmal allein gekommen. Er hat schon einen mitgebracht, der gerettet worden ist. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hat er ihm gesagt. Das vierte, was ich aufgeschrieben habe, Freude, weil wir jetzt einen direkten Draht zum Vater im Himmel haben. Es heisst im Neuen Testament, dass Jesus für uns beim Vater eintritt. Wenn ich das nächste Mal auf die Nase falle, wenn ich in einer Anfechtung wieder versage, wenn ich wieder jemanden verletzt habe und mich bitte um Entschuldigung, dann weiss ich, Jesus, danke vielmals, übernimm du den Fall. Es tut mir leid. Und er geht zum Vater und sagt, drück ein Auge zu. Ich bin auch für ihn gestorben. Das macht mich wieder neu froh. Ich merke, dass im Alter man sich mehr mit der Vergangenheit beschäftigt, die nicht gelungen ist. In den Nachtstunden. Ist ja plötzlich wieder da, der, der mich so verletzt hat. Und ich übe mich da drin, zu sagen, Jesus, segne du ihn. Brauch du ihn als dein Werkzeug. Er tritt für uns ein beim Vater. Das fünfte, Freude, weil wir am Ziel erwartet werden. Die Jünger haben gewusst, wenn wir ans Ziel kommen, haben wir schon eine Wohnung. Jesus hat gesagt, er ginge unsere Wohnung vorzubereiten. Wir werden erwartet. Vielleicht noch schnell ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich kam jetzt auf Los Angeles. Ich weiß nicht, wer schon in Los Angeles war. Es ist ein riesiger Flughafen. Ich habe mich angemeldet für eine Konferenz und habe erwartet, dass draußen jemand steht, der mich abholt. Man geht durch den Zoll durch und dann geht die Schiebetüren auf und draußen stehen ein Haufen Leute mit Däffeln. So. Ich habe geschaut und mein Däffeln nicht gefunden. Das Zweite, was mir passiert ist, das Gepäck ist nicht angekommen. Was ist denn Einsamkeit? Mit so einem riesen Flughafen? Ja, wo soll ich jetzt hin? Ich kann meine Unterlagen nicht nachschauen, wo die Konferenz ist. Schampa, schwierig geworden. Und ich bin umgekehrt. Der Koffer ist dann 3 Tage später angekommen. Ein paar Jahre später musste ich wieder auf Los Angeles. Und aus diesen Erfahrungen, und ich gemacht habe, habe ich mich etwa 3 Mal angemeldet. Der Flug an dem Tag, die Nummer zu dieser Zeit, können Sie dafür sorgen, dass jemand da ist? Ich komme durch die gleiche Schiebetür raus. Da steht jemand mit einem Teffel, wo mein Name drauf ist. So stelle ich mir die Ankunft in der Herrlichkeit vor. Wo gehen Sie denn hin, zu Ihrer Wohnung, wenn Sie ankommen? Doch keine Ahnung von der Geografie. In der Herrlichkeit. Meine Wohnung ist bereit, hat Jesus versprochen. Aber ich weiß nicht, wohin. Da braucht es einen, der sagt, schön, dass du da bist, wir haben auf dich gewartet. Und das wäre peinlich, wenn ich ankäme und niemand da wäre. Wer bist denn du? Dich kennen wir gar nicht. Wir haben die Geschichte auch. Bei den 10 Jungfrauen, Brutjungfern, wo Jesus zu 5 sagt, ich kenne euch nicht. Wir müssen schon da mit Jesus Verbindung haben. Wir müssen schon da mit ihm leben, mit ihm reden und ihn anbeten. Wenn wir wollen, empfangen werden. Die Jünger haben gewusst, er wartet auf uns. Und jetzt kommt noch ein Höhepunkt, was bereits auch gesagt worden ist. Freude, weil es noch viel zu tun gibt. Himmelfahrt ist ein Doppelpunkt. Ist richtig gesagt worden. Ein Doppelpunkt, so, jetzt geht's los. Die Jünger haben gewusst, uns ist die Welt anvertraut worden. Jesus hat zu uns gesagt an Ostern, am Abend vor Ostern, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Haben Sie gewusst? Und jetzt müssen wir loslassen. Wenn nicht Jesus vorher noch einen Satz gesagt hätte, der ihn ein bisschen stutzig macht. Er sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das heißt, fangt jetzt nicht selber an, sondern wartet, bis Kraft kommt. Die Veränderung der Jünger ist nicht an Ostern geschehen, sondern am Pfingsten. Ostern hat sie zuerst unheimlich frustriert. Da kommt doch Maria Magdalena und hat gesagt, Jesus ist auferstanden. Dann hat sie gesagt, spinnst du? Du erzählst Märli, haben sie gesagt. Nein, der nicht. Tod ist tot. Es hat viel gebraucht, dass sie es endlich begriffen haben. Jesus ist schon verstanden. Aber die eigentliche Veränderung, die dann zur Weltmission geführt hat, die hat erst mit Himmelfahrt bzw. Pfingsten dann angefangen. Wo der Heilige Geist gekommen ist, und sie verändert worden sind. Der Petrus am Pfingsten hatte eine Stegreifpredigt. Der Petrus, der 7 Wochen oder 7 Wochen vorher gesagt hat, ich kenne Jesus nicht. Der Petrus steht vor den Leuten und hat eine hammerhafte Predigt, wo 3000 Menschen zum Glauben kommen. Der Petrus steht vor dem Hohen Rat, wo kurz vorher Jesus verurteilt hat zum Tod und sagt, wir können ja gar nicht anders. Wir müssen von dem erzählen, was wir erlebt haben mit Jesus. Pfingsten, der Heilige Geist, verändert uns. Und in dem Maß, wie wir die Hände anheben, Pius und ich haben noch vorher gebetet, dann im Büro, dann gesagt, wir haben dir unsere leeren Hände an. Wir brauchen deine Hilfe. So können wir die Hände anheben und sagen, Jesus, ich habe so eine schwierige Woche vor mir. Hilf mir. Schenk mir den Heiligen Geist, der in mich hineinschlüpft und mich erfüllt, dass ich ein Zeugnis sein kann für dich. Ich will noch beten. Danke vielmals, Jesus, für deine Gegenwart jetzt. Danke, dass nicht nur ich reden musste, sondern du geredet hast durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns verändern willst, uns zu mutigen Zeugen machst. Und danke, Jesus, dass du auf uns wartest. Dass wir ein Ziel vor Augen haben, wo es sich lohnt zu leben. Wir wollen uns dir neu hingeben. Mach du aus uns Menschen, die dir gefallen. Amen. Pius und ich haben uns überlegt, wie wir abschliessen. Den Gottesdienst. Vielleicht ist jemand da, der irgendetwas sagen jetzt, was Jesus bewirkt hat. Vielleicht in der Predigt, vielleicht auch letzte Woche. Es muss ja nicht so ein schönes Zeugnis sein, wie ich es gerade hatte, mit dem Verstorbenen. Aber vielleicht hat irgendjemand etwas auf dem Herz, wo er oder sie möchte loswerden. Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Aber vielleicht sind alle so scheu wie ich. Als ich das erste Mal vor Leuten gestanden bin, musste ich nach 2 Minuten aufhören, weil ich nicht mehr weiter gewusst habe. Ja, bitte. Ist das Mikrofon nehmen? Machen wir das, dass alle können mithören können.
Ich war am Freitag in Coop und dann vor mir war eine Mutter mit 3 kleinen Kindern und die war so in sich, also sie sich so verloren gefühlt und hat sie nicht mehr PIN-Code gewusst von Karte. Sie konnte nicht mehr bezahlen, sie war total fertig. Huch, dann hat sie gesagt, ich kann jetzt nicht und die Kassiererin hat gesagt, ja, das muss jetzt sein oder stornieren kann ich nichts. Und sagt sie, bitte, ich bezahle mit 20 Noten nur das Brötchen, was die Kinder schon in Hand haben und Getränk und dann gehe ich und komme wieder und uch, warum weiß ich die Nummer nicht, einfach so in dem Sinn. Und ich war hinter ihr und dann habe ich habe Gedanke, dass ich ihr das bezahle, das können sie nach Hause, wie schon immer. Und dann habe ich ihr das gesagt, soll ich das bezahlen? Und sagt sie, oh, sie können mir gar nicht, sie wissen nicht, wer ich bin. Er sagt, ja, okay, ich zeige Ihnen, wo ich wohne. Sie bringen mir irgendeinen im Briefkasten und ja, weiß schon immer. Und dann habe ich das gemacht und sage, brauchen Sie meine Nummer? Er sagt, Nummer brauche ich nicht. Wenn geht, geht, wenn nicht, egal. Und dann bin ich nach Hause, habe gesagt, okay, das war jetzt eine Idee von irgendwo, dass ich soll machen. Das war so 54 Franken. Also ich muss auch immer gucken auf Geld, aber gut. Dann bin ich nach Hause, habe studiert, war das jetzt richtig oder bin ich ein bisschen so lala? Habe ich meine Tochter erzählt und sagt meine Tochter, wenn man hilft, dann macht man nie was falsch. Also ist okay, das ist ein sehr guter Satz. Und danach habe ich gesagt, gut, wenn sie bringt, bring sie, wenn nicht, dann vergesse ich einfach. Und dann bin ich später am Abend durch zum Briefkasten und die hat sogar 6 Franken mehr drin getan, ihre Nummer aufgeschrieben und sich bedankt. Wow.
Aber ihre Tochter hat einen gescheiten Rat oder einen gescheiten Satz gesagt. Wenn man hilft, macht man nie etwas falsch. Noch jemand?
Einfach eine Freude zum Weitergeben. Das Wetter war ja so ein bisschen durchzogen gewesen, lang. Und ich habe immer gedacht, wie bringen wir die Heuernte rein, dieses Jahr wieder. Und ich habe auch gebetet dafür, dass das gut kommen möge. Und da habe ich einmal einfach die Ruhe bekommen, dieses Jahr können wir gut heuen. das wird gut kommen. Und jetzt ist es perfekt, oder? Und der Montag ist auch noch absolut sicher. Und ja, man kommt nicht in die Versuchung, am Sonntag zu heuern und so weiter. Also eine enorm schöne Zusage oder einfach ein Eindruck, den ich hatte. Und ich denke, wenn wir beten für Sachen, dann kann uns Gott einfach einen Frieden über jenste Situationen geben.
Danke vielmals. Wunderschön. Noch etwas? Gut, dann singen wir noch ein Schlusslied.
Jesus, und weil wir es noch nicht kennen, tun wir zuerst einmal die ganze Lied vorspielen, bevor wir die erste Strophe singen. Aufstehen um den Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag, auf Wiedersehen.